Wenn der grüne Veltliner ein bisschen nach Cassis gerochen hat, dann war das geil. Mit Maule. Furchtbar heutzutage. Grüne Veltliner braucht Würze. Ich weiß eh schon alles und was will man die Alten dazu?
Aber was hat dich da am meisten getriggert bei so Organic Wines? Was war das, was du gesagt hast, das Bullshit?
Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zum Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Ich reise heute gemeinsam mit dir zurück in die Anfangszeit, als ich gerade erst mit dem Winzer Talk Podcast durchgestartet bin. Es ist jetzt über 5 Jahre her, als ich zuletzt 2018 bei Heinz Frischengruber, dem Kellermeister der Domäne Wachau war, und einen der ersten Podcaster aufgenommen habe. Jetzt viel Zeit vergangen, aber seitdem standen Heinz und ich immer in Kontakt und er hat wirklich meine ganz eigene persönliche Reise mitverfolgt. Er ist ehemaliger Absolvent der Weinbauschule Klosterneuburg sowie der FH Burgenland und studierte Önologie an der Universität in Geisenheim in Deutschland. Er ist außerdem Vorstand der Vinea Wachau und hat seine Wurzeln sowie seine Rebstöcke auch in der Wachau. Heinz hat wirklich überall auf der Welt Freunde, was ich selbst erleben durfte, als ich in Südafrika war und wirklich jedes zweite Weingut liebe Grüße an Heinz ausrichten ließ. Wir machen heute thematisch einen wirklichen Deep Dive in ganz verschiedene Themen und beleuchten nicht nur, was man tun kann, um sein Terroir und die Herkunft im Wein hervorzuheben, sondern genau das Gegenteil, was man tun kann, um es zu zerstören. Durch diese negativen Beispiele wird sichtbar, wie viele Betriebe noch genau an diesen Dingen festhalten und darum Weine erzeugen, die austauschbar sind und wenig über ihren wahren Charakter aussagen. Während des Gesprächs verkosten wir 9 Weine, wobei ich mich diesmal wirklich verzettelt habe. Ich habe nämlich Heinz gefragt, ob wir eine Rarität verkosten können. Und ich habe mir gedacht, die eine Rarität, die schlucke ich runter, die brauche ich nicht ausspucken, um wirklich den Wein in seiner vollen Gänze zu schmecken und zu genießen. Aber dann kam es natürlich so, dass während des Gesprächs Heinz eine Flasche nach der anderen geholt hat, weil wir wirklich so im Flow waren und viele Weine miteinander verkostet haben. Und wer regelmäßig Wein verkostet, der weiß, dass es ziemlich schwer ist, nach dem Schlucken wieder zum Spucken überzugehen. Also habe ich einfach durchgezogen und am Ende ist ein absolut authentisches, nicht ganz nüchternes, aber dafür sehr tiefgründiges, absolut ungeplantes und sehr, sehr kurzweiliges Gespräch entstanden. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du heute auch bei diesem Gespräch wieder sehr viel für dich mitnehmen kannst. Und wenn du Lust hast, noch tiefer in das Thema Wein einzutauchen, dann habe ich was ganz Besonderes für dich. Ich lade dich nämlich herzlich zur kostenlosen Masterclass am 27. August um 19 Uhr ein. Gemeinsam mit Weinakademikerin Rosa Wesler werden wir euch online zeigen, wie ihr euch zielsicher und zuversichtlich dem Thema Wein annähern könnt, ohne dabei von der gewaltigen Informationsflut erschlagen zu werden. Wir geben dir praktische Tipps im sicheren Umgang mit Wein und erklären dir, worauf es wirklich ankommt, wenn du deine Fähigkeit zum Genießen auf das nächste Level anheben willst. Die Masterclass richtet sich dabei vor allem an Anfänger, aber wenn du schon leicht fortgeschritten bist, kannst du auf jeden Fall auch mitmachen. Und gleichzeitig legt diese Masterclass den Grundstein für zukünftige und noch tiefergehende Online-Schulungen. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes zu dieser Episode und du erhältst dann rechtzeitig eine Einladung per E-Mail, wenn es losgeht, um dabei zu sein bei dieser einmaligen und kostenlosen Masterclass. Ich freue mich, dich live bei diesem Winzer Talk zu sehen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Domäne Wachau und Heinz Frischengruber.
Aber es gibt da so viele Weinliebhaber da draußen, die sich aber da immer selbst ein bisschen so reduzieren und sagen immer nur, ich kenne mich nicht aus, schmeckt man oder schmeckt man nicht. Ja, für viele ist es genug und ich glaube, für uns, auch was du machst oder was ich mache, ist es gerade der Einstieg. Weil ich sage, wenn es dem Haus natürlich, dein Wein schmeckt da, dann kann man aber ein bisschen ins Detail gehen, in die Liebhaberei, dann verkostet man ein bisschen zwei Gläsern, zeigt die Unterschiede und dann weckt man eigentlich die Neugierde. Und wenn du einen da mal hast, ja, dann ist er bereit, dass er da einfach in die Tiefe der Weinwelt eintaucht. Und das genau. Ist halt extrem lässig.
Das ist eigentlich der springende Punkt. Das ist ja wirklich eigentlich was Tolles, wenn man so weit schon ist, zu reflektieren, okay, das schmeckt mir und das schmeckt mir nicht. Ich weiß noch, weil das bei mir angefangen hat damals. Ich war in Langenlois mit meinem Onkel im Loisium.
Okay, ja.
Und ich habe zu dem Zeitpunkt null Ahnung von Wein gehabt. Wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich war bloß begeistert von der ganzen Welt, die mein Onkel mir da eröffnet hat. Also ich war wirklich nur junger Kerl, vielleicht 15, 16 Jahre alt. Und
Naja, das passt eh gut. Jetzt war zum Starten. Ne? Da muss man heutzutage ein bisschen aufpassen.
Und und ich habe keine Ahnung gehabt, was mir geschmeckt hat. Und ich habe wirklich auch schon ein bisschen was probiert zu dem Zeitpunkt und das war alles so, ja, schön, aber haut mir jetzt nicht um. Und dann weiß ich noch heute, was der erste Wein war, der mich so richtig umgehauen hat. Kennst du Martin Arndorfer, Die Leidenschaft?
Sicher. Ja, klar. Straße im Straßental.
Ja, der, das war, ich glaube, das war irgendein Muscatella gewesen sein. Ja. Das war so voll mit Rosenblüten, aber auch wirklich mit Holz, glaube ich, gearbeitet und total intensiv. Und voller Extrakt und du hast einfach gemeint, du badest irgendwann so am Rosen oder so am Holunderbad. Ah, ich sag, geil.
Und, aber hilfreich ist halt auch, wenn es da ein bisschen, wen hast du dich begleitet, der das ein bisschen erklärt, der bei der Ansprache hilft einmal, wie man Wein ein bisschen herunterbrechen kann, so wieder zerlegen oder verkosten, was immer, was drauf ankommt. Das schadet nie und das macht es, glaube ich, dann auch deutlich spannender.
Aber das machen die wenigsten. Also mein Onkel hat dann auch gesagt, schön, dass er da schmeckt. Ich mache keine Weine aus dem Barrique-Fass, ich mache keine Weine aus dem Holz und ich habe mich dann erstmal falsch gefühlt. Und ich dachte, okay, das ist quasi jetzt ein Wein aus dem Holzfass und mir schmeckt er und dem König da schmeckt er nicht. Scheiße, ja, dann geht's los. Dann kommen ja so die ersten Bedenken, so Scham, okay, ist das jetzt falsch, was ich trinke?
Genau, ja, ja.
Und dann geht dieses Gedankenkarussell los und das sind wirklich Momente, wo man dann schon wieder fast die Leidenschaft und die Lust verliert. Weil man sich denkt, jetzt habe ich einmal einen Wein gefunden, der mir schmeckt, und dann schmeckt er dem anderen nicht.
Dann passt das wieder nicht zusammen, ne? Genau.
Das ist das. Und gerade in dieser Weinwelt gibt es ja so viele Leute, die sagen, bist du deppert? Wie kannst du einen total wuchtigen, üppigen Wachauer Riesling feiern? Ja, ich mache ja lieber diese schlanke Stilistik vor der Mosel.
Na, es gibt halt verschiedene Ansprüche da draußen. Und aber das ist ja die halbe Wahrheit. Also ist ja viel spannender. Die meisten, die sich mit Wein beschäftigen, die lieben ja die Vielfalt. Das heißt, ich glaube, der eine Stil schließt den anderen Stil nicht aus. Ich sage eher in der Reihenfolge.
Genau.
Das macht es ja dann aus, oder? Wenn ich viele bunte verschiedene Weine trinke und immer was Neues erlebe.
Und man muss auch den Wein, finde ich, im Kontext betrachten. Weil ein Wein, wenn du ihn jetzt halt alleine hinstellst, Der ist vielleicht auf dem ersten Moment hat er ein bisschen viel Säure oder er hat ein bisschen viel Extrakt oder irgendein Aroma, was du sagst, okay, das ist vielleicht ein bisschen too much. Aber wenn du da das richtige Gericht dazu machst, wo ja der Wein eigentlich auch dafür gedacht, das ist ja eigentlich ein Speisenbegleiter, um das Genusslevel anzuheben, dann kannst du da wunderbar damit arbeiten und dann geht es nicht bloß darum, den Wein jetzt irgendwie eigenständig zu betrachten, sondern wirklich als komplexes System.
Und da Wein ist ja nicht da, dass er ausgerochen wird oder so. Da waren wir schon alle verhungert als Winzer oder komplett zerlegt und dann beschäftigst du dich mit dem Glas. Das Schöne ist ja, kombiniere das mit den richtigen Speisen oder sitze in einer Freundesrunde zusammen, weil ich sage immer, die Österreicher trinken länger, wie sie essen. Also irgendwann ist einmal mit Essen Schluss, aber dafür halten wir schon noch 2-3 Stunden aus, ohne Essen auch Wein zu trinken. Und ja, und da schmeckt vielleicht was anderes wieder besser oder wichtig ist halt heutzutage in dem ganzen Connex, dass die Weine zukommen, dass die einen Grip haben. Eigentlich, ich hab so gern, ich sage immer, trinkst ein Glasl, dann schmeckt er da, kriegst einen Guss auf zweite Glasl, schmeckt es auch, dann kommt der Durst auf die zweite Flasche. Dann hat der Winzer alles richtig gemacht. Aber das ist, glaube ich, das Wesentliche dahinter. Also, ein Wein sollte Spaß machen, er sollte Freude machen. Er soll uns unterstützen in unserem Glücklichsein.
Absolut.
Ich mag es auch nicht, dass immer im Vordergrund steht. Es sind natürlich unterschiedliche Ansprüche da, da wollen wir verkosten. Aber der Wein ist mehr auf die Welt gekommen, dass er uns Freude bereitet. Ganz
voll.
Einfach.
Genau so ist. Und die Freude teilen wir als Sprachrohre, als Winzer, als Önologen, alle, die damit irgendwie in dem riesigen System mitarbeiten. Und ja, Heinz, jetzt hat ich habe vorhin nochmal auf der Herfahrt, habe ich mir nochmal so Revue passieren lassen, wann ich das letzte Mal da war. Und ich bin echt erschrocken. Das ist 2018 gewesen.
2000, das ist war, als du es dann nachher so tief eingetaucht bist und verschiedene Stationen
kommst. Da war ich noch nicht einmal selbstständig mit dem Ganzen.
Kann mich noch gut erinnern, ja. Ist aber jetzt kein gutes Zeichen, dass es schon so lange her ist. Das heißt, wir werden auch schon langsam immer älter. Und da vergeht ja die Zeit bekanntlich schneller.
Voll. Und da haben wir damals den Grundstein gelegt, so um die Wachau zu verstehen. Da haben wir über Federspiel, Smaragd, über die verschiedenen Lagen haben wir gesprochen. Also wer möchte, kann immer noch mal reinhören in diese Folge. Das ist immer noch top aktuell. Ich glaube, es hat sich nichts verändert an den Vorschriften, oder? Oder mit irgendwas refreshen?
Nein, auf Vorschriften ist ein bisschen übertrieben. Also wir wollen einfach das Terroir, das Herkunft herausholen und ja, und die Leute Freude bereiten. Also es gibt das ja.
Ich glaube, das Terroir wird sich nicht so schnell verändern.
Nein, das bleibt gleich, obwohl das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich in großen, bekannten Gegenden wie die Wachau, was ja herkunftsbezogen sind, ist das Terroir ein wesentlicher Teil. Also und großen Wein brauchst du halt ein großes Terroir, wo die Weine ein bisschen karger sind, wo das ein bisschen in die Tiefe geht, wo die Mineralität durchkommt, wo sie immer ein gutes Reifepotenzial haben. Aber Terroir allein ist zu wenig. Also ganz an vorderster Front steht natürlich der Winzer. Wein muss geleitet werden über das Know-how, über das Hirn spätestens, wann die Trauben gelesen werden. Das ist einer der wesentlichsten Eingriffe. Und was mache ich für einen Stil und was habe ich für einen Weingartenzugang? Also großes Terroir ist viel schneller zu zerstören, wie ich sage jetzt tiefgründige Böden. Weil dort muss ich achten, dort habe ich einfach mit dem Wasserhaus halt viel mehr Probleme. Dort muss ich Humus aufbauen, da muss ich Mykorrhiz aufbauen. Dort brauche ich Bodenleben, damit ich das auch wirklich so umsetzen kann. Also die Bewirtschaftung ist, glaube ich, ein ganz ein wesentlicher Teil. Und wenn du jetzt in der Wachau schaust, ich glaube, vor 5 Jahren hat die Wachau anders ausgeschaut. Jetzt ist alles grün, ist alles vielfältig, es ist alles begrünt, es werden keine Herbizide mehr verwendet. Wir versuchen natürlich, also die Natur, wenn du das richtig verstehst, die kann ein super Partner sein und der kann teilweise auch extrem viel für dich arbeiten. Mhm. Kostenfrei und ohne Schweiß. Wir sind ja sehr schweißabhängig, weil wir halt einfach alles händisch machen in den Terrassenanlagen, also es steckt viel Handarbeit dahinter. Aber da gehen wir schon Schritt für Schritt weiter. Und ich glaube, ist ja so wichtig. Also kannst du ja sagen, die Natur hält sehr viel aus, bis zu einem gewissen Punkt. Dann präsentiert sie ihre Rechnungen, da gibt es einen schönen Spruch. Und da müssen wir sehr viel nachdenken. Und jeder spricht da über den Klimawandel, Klimaveränderung, was immer. Und da ist halt die richtige Bewirtschaftung Richtung ökologischen Weinbau, aber glaube ich, ein ganz wesentlicher Part, was uns natürlich nur schwieriger macht, weil wir halt 5-8-fache Arbeitsaufwendungen haben in den Terrassen. Aber da hat sich schon einiges geändert. Also, aber das ist, muss einmal im Kopf verstanden werden und Step by Step.
Da gehen wir jetzt nochmal in die Tiefe, weil ich finde es spannend, du hast da gesagt, Terroir zerstören. Da möchte ich dir jetzt ein bisschen penetrieren.
Ja, gern.
Deine, sag mal, die 5 Also 5 Dinge, die man wirklich vermeiden sollte, wenn man das Terroir behalten möchte.
5 Dinge, die man vermeiden sollte, wenn ein Herbizid, ein Glyphosat, offene Böden. Das heißt, offener Boden, natürlich wassersparend, kann man diskutieren, aber da gibt es dementsprechende Begrünungspflanzen, es gibt dementsprechend natürliche Pflanzen, gerade auf die Terrassen, die da wachsen, die mit den Schatten bedecken, Beschattung, den Boden bedecken. Die Beschattung ist immer wesentlicher, das Ganze herunterzukühlen. Wir stellen sich auch immer auf heißere Jahre ein, wenn es kühler wird, sind wir nicht so traurig. Aber das ist einmal ganz wesentlich, einmal Beschattung. Das heißt, auch eine Vielfalt über verschiedene Wurzeltiefen, kommt mehr Sauerstoff rein, kommt mehr Wasser rein, Bodenleben baut auf, Herbizid, Glyphosat ist ja das bekannteste. Und das versteht die pH-Werte, also das ist nicht gut, also da wir weniger. Wir machen aus unseren Dresdern Dauerkompost, 100% bringen wir dann auch wieder aus, um so den Humus aufzubauen. So wird Mykorrhiza verlängert und ähnliches. Gibt natürlich auch, wenn ich so intensiv arbeite. Was wir, glaube ich, auch gelernt haben, möglicherweise noch nicht alle, aber wir arbeiten noch mit der Natur zusammen und die Reben sind auch natürliche Pflanzen. Das kann ein bisschen natürlich ausschauen, sagen wir so einmal. Und der zweite Grund darf man aber auch nicht vergessen, das heißt, die Rebe ist ja nicht auf die Welt gekommen, um den besten Wein zu machen. Also Menschenhand gehört immer dazu. Wenn wir über die Wachau drüber fliegen oder nur beim Fenster rausschauen, wir haben extrem hohe Biodiversität. Das heißt, da, was darf ich nicht zerstören? Die Steinterrassen. Weil ich sage immer, das ist das größte Kleinsttier, Hotel, was wir haben, die ganzen Böschungen, was wir haben, zur richtigen Zeit mähen. nicht im Sommer, nicht im Frühjahr, wenn ich die ganzen Viecher umbringe. Also da arbeiten wir viel intensiver. Wir haben auch ein bisschen das Glück, dass wir einen Arbeitskreis auch haben, der sich um die Landschaft kümmert, sprich UNESCO. Wir haben in Naturschutz da in Spitz sitzen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten und da auch immer wieder Vorträge, Seminare machen. Glaube ich, ganz wesentlich. Wichtig ist natürlich dementsprechend der Lesezeitpunkt, aber ich sage immer, der gesündeste Boden ist eigentlich eine Blumenwiese. Vielfältige Wiese, wo ich keinen Eingriff habe. Also ich sage auch, Boden aufreißen, so Geschichten, das ist ein Zerstörer des Terroirs. Ausgenommen, ich mache eine Begrünungsmischung. Mhm. Und du solltest den Terroir kennen. Das heißt, dementsprechend lege ich auch den Stil des Weines aus. 5 Punkte habe ich schon gehabt. Nein. Aber so ungefähr.
Ich glaube, wir haben 4. Ja. Wollen das noch machen?
Einen darf ich noch machen. Na, vielleicht fällt dir noch ein. Nein, einfach behutsam mit der ganzen Sache umgehen. Auch Pflanzenschutz. Die Natur einfach verstehen. Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Und wenn man weiß, wie die tickt, dann kriegst du viel zurück.
Ich meine, Terroir zerstören, oder das ist jetzt halt schon sehr... sehr pragmatisch, also wir denken jetzt schon wirklich an den Weingarten. Man kann natürlich ja einem Köller dann es
Terroir. Aber vielleicht zum Terroir zerstören, also ja, was ist jetzt da wirklich Terroir, da können wir viel diskutieren. Aber was ich, dass das nochmal ein bisschen erklärt ist, was ich sage so einen kargen, sandig, steinigen Boden, wie wir da haben, mit dem Köller Kneister in der Wachau auf den Terrassen, den bringst du viel schneller eben um. Das heißt, ein Humusraubbau funktioniert wahnsinnig schnell. Was wir in der Ebene haben bei Löss, der ist viel tiefgründiger, der hat 5-6-fache Wasserspeicherkapazitäten. Das schaffe ich nicht mehr, bis ich in Pension gehe. Aber da oben, wo das Geniale wächst, da muss man ihm doppelt Acht geben. Und auf das geht's, dass einfach zu wenig, dass ich zu wenig Potenzial dann aus meinem Grund und Boden heraushole, wo es möglich ist. Aber oft auch aus Irrtum, Nichtwissen oder vieles haben sie ja richtig gemacht vor 20, 30 Jahren. Aber das passt halt heute nicht mehr. Das heißt, man muss sich auch weiterentwickeln, das darf man nicht vergessen.
Jetzt. Zum Beispiel?
Ja, dass man eben also ein bisschen wilder wachsen lässt, ja. Dass ich von dem ganzen Herbiziden weggehe, Insektizide weg, also wir sind auch komplett insektizidfrei, wir arbeiten mit der Verwirrmethode. Das heißt, dass ich einfach die Vielfältigkeit zulasse und dass ich keine Angst habe, wenn ich durch den Weingarten gehe und es fliegen, es tut sich was. Mhm. Es ist lebendig. Weil einfach 90%, was sie da tut, sind eigentlich eh Nützlinge und werden von den Räubern zusammengefressen. Ich brauche mehr ein bisschen was. Da darf man, glaube ich, darf man keine Angst haben. Und wie gesagt, die Welt dreht sich weiter, die Natur hält vieles aus, aber irgendwann ist einmal Schluss. Und jetzt sind wir sicher an so einem Punkt angelangt. Mhm. Klimaveränderung, Trockenphasen, also wir können jetzt nicht sagen, dass um 2 Grad wärmer wird in den nächsten 30 Jahren. Vielleicht, keine Ahnung. Aber wir sehen es ja statistisch vielleicht, aber wir haben extrem viele Unterschiede zwischen warmen, kalten Jahren. Die Trockenperioden werden länger, dann kommt so ein schlagartiger Regen, was wieder nicht gespeichert werden kann in unseren kargen Böden. Ja, da tut sich viel. Die Temperaturen werden extremer. Ne? Das heißt, teilweise haben wir in warmen Lagen geringere Reife wie in kühlen Lagen, weil es schon zu heiß wird an manchen Tagen und der Rebstock geht ein an Sleep-Modus und schützt sich selbst. Mhm. Das ist recht spannend.
Ja. Also jetzt mal diese ganze Komponente der Weingärten selbst betrachtet, also wirklich die Naturtrassen, das zu bewahren, zu schützen, um eben das Terroir die Chance zu geben, sich wirklich voll zu entfalten, voll auszubreiten. Und das ist natürlich die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, man kann auch im Keller einfach viele Sachen machen, um dieses Terroir dann trotzdem noch zu überdecken oder wieder kaputt zu machen. Was würdest du sagen, sind da die Top 3 Dinge, die man nicht tun sollte im Keller, wenn man Terroir behalten möchte?
Grundsätzlich muss ich mal sagen, ist nicht ganz so wie beim Herrgott, aber für nicht alle Wege nach Rom, aber viele Wege führen nach Rom. Das heißt, wie ich im Keller arbeite, ist alles relativ. Natürlich ist eine gewisse Stilfrage dahinter, aber wenn ich geiles Zeug von draußen reinkriege, wirklich mit hohen Extraktwerten und einem Niederschlag passt, wenn ich eine gute Ausreifung habe, wenn es nicht zu heiß war, kann ich schon ein bisschen schlampig werden. Aber das Schlimmste für mich ist einfach, ja, zu kühl vergoren. Also es ist natürlich, es steht immer die Hefe im Vordergrund und die Hefe und Aromahefen. Also das ist, das stimmt so nicht. Ja, da wäre es leichter, da brauchen wir keine Sorten mehr austauschen. Das ist der Stellenwert ein bisschen zu hoch. Ich brauche eine Hefe, die funktioniert, den Job macht, wenn ich spontan gehe, muss auch die Weinhefe, sprich Sachen mit Süßcerevisi unterm Strich durchgehen, die Entgärung machen, sonst sind die Weine trocken oder ich habe ein bisschen flüchtige Essigaromen drinnen. Deine mag es, manche wollen es eher weniger. Aber ich glaube, den meisten Einfluss hat eben die kühlen Gärtemperaturen. Das heißt, dann wird das tropsig, dann wird das so zuckeraromahaft.
Also dieses Eisbonbon.
Genau, das ist bei 15 Grad, da kann ich so viel zerstören, das ist unglaublich. Wenn ich einen duftigen, frischen Wein auf irgendeinen Rübenacker mache, ja, von mir aus, wenn es die Leute da draußen
denkst du, machen das trotzdem Winzer, dass sie so kühl vergären?
Ja, weil die Weintrinker noch immer sehr vielfältig da draußen sind. Und weil das noch manche sehr, sehr lieben. Und ich sage auch, wenn ich da irgendwo habe, eine Riesenwiesen und zu wenig Herkunft, dann mache ich es von mir aus so, wenn das da draußen gefragt ist um einen vernünftigen Preis. Aber nicht hier, wo in die Terrassen herumkraxelt, wo ich 200 Meter aufmarschieren muss, wo ich 800.000 Stunden pro Hektar habe. Da muss ich selbst ein bisschen einen Vogel haben, wenn ich den gleichen Wein produziere, wie vielleicht in der Ebene für irgendeinen 0815 Terroir möglich wäre. Also, und manche, ja, entwickeln sich weiter oder nicht. Also, die Wachau per se ist ja nicht so groß. Domäne Wachau auch nicht. Das wird weltweit getrunken, wird geliebt und da sind immer welche, die sich da auskennen. Und das sind auch unsere Leute, die dann ein bisschen in die Tiefe dann hineingehen und den Wein ein bisschen anders sehen. Aber ich bin jetzt der Letzte, der sagt, das ist schlechter oder das ist schlechter, wenn ich jetzt rede über Philosophie Domäne Wachauer und die Wachauer. Was ich glaube, halt, das ist das Beste für uns und auch das Kleinteilige. Also Gärtemperatur ist ein Riesenpunkt. Und wie gesagt, ein bisschen an Stil sollte man vorher auch schon im Kopf haben, dass ich das Terroir fixiere. Ich kann es ein bisschen individueller machen. Es ist immer die Frage, wie lange das aufs Terroir geht. Ich kann ein bisschen drüber vergehen, nicht zu blank. Natürlich kommen dann ein bisschen andere Noten dazu. Ich kann spontan gehen, ich kann mit Reinzuchthefe gehen, das muss sich jeder selbst überlegen. Ich kann auch klassische Kulturhefen erst nach einer Woche reinhauen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und den Weinen halt dann natürlich eine gewisse Zeit lassen, das ist glaube ich auch nicht.
Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, dass eine Reinzuchthefe ist Terroir überdeckt. Oder es gibt ja da so viele verschiedene Hefen, die man nehmen kann. Und es ist dann nicht alles diese neuseeländische Maracuja-Hefe, oder man komplett alles überdeckt.
Das ist der springende Punkt. Also über die Hefen wird viel Geschiss gemacht,
meiner Ansicht. Das ist auch so ein Nerd-Thema einfach, oder? Wenn man sich gerne drüber aufregt, wenn man sich hinstellt, bloß spontan vergoren ist das Beste.
Das ist das, ja.
Da darf man sich wirklich, also wenn man sich denken würde, nur spontan vergorene Weine sind gut und nur die kann ich trinken, dann kannst du die Hälfte der Weine vergessen. Dann
ganz genau, also es gibt exzellente Weine, die spontan vergoren sind, es gibt exzellente Weine, die mit Kulturhefen gemacht sind. Und was ist eine Kulturhefe? Das ist ja nur stammselektioniert und reproduziert, also es kommt ja auch von der Natur raus.
Ja,
ich sage, da sollte jeder seinen Weg finden oder auch kombinieren oder was immer. Also das ist für mich ein Punkt, der fast ein bisschen übertrieben wird.
Ja.
Zeit lassen und relaxter.
Ja.
Dann ist Kellerwirtschaft relativ easy cheesy.
Ja, also wir haben jetzt zwei Punkte. Vielleicht machen wir noch einen Loop auf, was vielleicht auch ganz interessant ist. Man hat ja, also ich habe ja auch eine große Vielfalt an verschiedenen Gärbehältern, verschiedenen Sachen, die ich auch ausprobiert. Ich denke ans Beton bis zum Barrique. Was ist da deine Einstellung dazu, deine Meinung? Wie begleitest du da den Wein?
Vielfältig. Grundsätzlich ist einmal ganz wichtig, Gebinde sind nicht da, um zu finishen. Entweder versteht das Gebinde, passe dementsprechend die Sorte an, an Stil, an Lesezeitpunkt, was immer. Das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann geht es in die Richtung. Wir arbeiten mit Stahl, Wir arbeiten mit Holz, wobei ich bei Riesling immer mehr auf Stahl gehe, weil es einfach straighter wird. Also ich habe sehr, sehr geradlinige, puristische Weine. Am liebsten, wir lassen das auf der Hefe dann lang liegen. Dort kriegt sie Komplexität. Wir machen aber keine Patronage oder so Geschichten. Also das wird mir dann zu cremig. Also ich schaue, dass ich alles eben so schlank wie möglich lasse. In ganz kühlen Jahren, und darf man nicht vergessen, statistisch sind wir da bei jedem vierten, fünften Jahr, was ziemlich hagelig wird bei uns in der Wachau.
Ich glaube, das ist ja eh, du musst ja eigentlich ein bisschen mehr in diese schlanke, puristische Richtung gehen, oder weil die Weine eh so üppig werden in der Wachau.
Ganz genau. Ja. Können sie werden,
tendenziell.
Müssen sie nicht. Ja. Aber man darf nicht vergessen, die Wachau ist trotzdem das kühlste Weinbaugebiet. Teilweise natürlich, wie ich vorher geredet, warum machen es manche kühlvergoren und warum schmeckt es noch manchen? Warum haben wir vor 20 Jahren lieber 15 Volumensprozent gehabt wie 13? Also man ändert sich auch und es gibt da immer Zyklusse, genauso wie in der Top-Gastronomie. Und
ja.
Wo waren wir?
Erstmal Prost, Heinz. Was haben wir denn eigentlich im Glas?
Prost, ja. Rieslinger Gleiten 2016. So. Eigentlich ein sehr cooles Jahr. Kühl und cool auch. Es war ein bisschen feucht im Herbst. Haben wir dementsprechend einen Niederschlag gehabt, haben wir selektionieren müssen natürlich. Aber die Weine sind extrem lässig geworden.
Ja, extrem geile Nase.
Ja.
So eine richtig schöne Kräuteraromatik gepaart zu gelben Früchten.
Und das ist ja das Spannende in der Wachau. Du hast halt 3, teilweise 4 Wochen Leseunterschied von der Reife her. Wenn ich da jetzt rede, was da in Lohm los ist, in Spitz, dann gehen wir in den Spitzergraben, dann arbeiten wir von 200 bis 500 Meter rauf. Das sind schon ganz wesentliche Dinge. Ja, und natürlich, Stilfrage, das Leichtere ist, das heißt, wir lesen auch nur gesund, wir lesen die Weingärten ein paar Mal durch, aber wir selektionieren ganz extrem. Aber die Wachau ist gelernt, heutzutage interessiert das kein Mensch mehr. Aber auch, dass man eben ohne Anreicherung arbeitet. Aber schauen wir mal zurück. Die Vinierwachau wird heuer 40 Jahre. Und das war schon eine Challenge, dass du da dementsprechend die gute Ausreifung wachst. Wie gesagt, heutzutage ist es deutlich weniger wichtig. Grüner Veltliner produziert sowieso viel mehr Zucker. Also da muss man sich auch ein bisschen was schauen. Ich tue ein bisschen verlängert eigentlich die Maischestandzeit, um mehr Tannin hinzubekommen. Ich würde dann ein bisschen Maische gern, auch bei grüner Veltliner, größere Chargen, 7, 14 Tage, wo ich dann wieder ein bisschen rückverschneide. Ich glaube auch so Sachen, wo man sich ein bisschen anpassen muss. Auch vom Gebinde, was ganz lässig ist, aber das kostet ein Schweinegeld, was man ehrlicherweise so, ist schon ein bisschen so Beton.
Ja.
Beton das hat leichte Mikrooxidation, ja. Ist neutral. Beim Holz geht viel mehr Sauerstoff durch. Und Sauerstoff macht es halt viel saftiger und das wird halt breiter. Aber für einen Riesling oder auch speziell für einen grünen Veltliner, um ein bisschen die Frische zu erhalten, kann ein grüner Veltliner nicht 5 Wochen früher lesen. Wir machen das eh, wir lesen den über 8 Wochen Durchschnitt und dann sehen wir, was du da für Stile rauskriegst. Aber das war sicher ein extrem spannendes Zeig für die Zukunft. Ich habe ein bisschen was, aber preislich sind wir halt auch woanders, da sind wir halt bei den berühmten.
Ja.
Frau Krüweinguter in Bordeaux, die dann sind wir ein bisschen leichter.
Ja, voll. Ich freue mich schon. Ich bin im September bin ich in Georgien. 8000 Jahre Weingeschichte. Ich darf da auf den Spuren des Weins cool, herumwandeln. Ja. Und da ist er auch mit diesen Tonamphoren, der was damals wirklich im Boden vergraben haben. Das war so die erste Möglichkeit, irgendwie einen Wein auszubauen oder in die Tonamphoren. Und da bin ich wirklich gespannt, wie viel von dieser Tradition noch erhalten geblieben ist, wie viel wirklich das noch so machen, ob man das dann das probieren darf.
Ja,
und
kann.
Und wie die Winzer mittlerweile auch denken, was die jetzt für einen Ansatz haben. Ob die alle komplett hochmodern schon unterwegs sind.
Ja, ich glaube, das ist sicher nur eine gesunde Mischung und so. Und. Ich sage immer, alles, was wir vor 1000 Jahren gemacht haben, müssen wir jetzt nicht kopieren. Wir durften zum Glück ein bisschen gescheiter werden. aber vieles ist aber gut, dass man aber auch reduziert. Ne? Das heißt, das ist ja, ob wir jetzt da mit den Hefen gesprochen haben, so, also Kulturhefe war keine falsche Idee, dass sie es gefunden haben. Aber was ich jetzt da nicht mag zum Beispiel, ist die ganze Polarisierung konventionell Bio-Weinbau und irgendwann wird es dann ein Fight zwischen Bio und Demeter geben oder so Sachen. Wichtig ist, dass sie alle Leute weiterentwickeln. Und wenn ich jetzt klassisch arbeite, hat das nichts mehr zu tun, wie vor 20 Jahren zum Beispiel. Wir müssen halt einfach lernen, wo wir stehen, aber nicht polarisieren. Also Philosophien sind wichtig, ja, aber lasst keine Ideologien draus werden.
Ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, so diese Kluft zwischen konventionell, Bio, Biodynamie, der es ja irgendwo gibt. Ja, jeder denkt, er hat die Weisheit beim Löffel gefressen. Ich glaube, der gemeinsame Nenner, der all diese Ansätze wieder vereinen kann, das ist eigentlich wirklich die Nachhaltigkeit. Dass man einfach mit dem gesunden Menschenverstand versucht, nachhaltig zu arbeiten und sich vielleicht gar nicht so sehr auf ein System irgendwie versteift, sondern vielleicht versucht, das jedem so das Optimum und das Beste erste zu holen, weil ich glaube, da irgendwo liegt für jedes Weingut die Wahrheit.
Muss eh jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Das Problem, was wir heutzutage haben, ist halt nachhaltig, ist also ein bisschen so ein Schlagwort, ein bisschen Schlindluder getrieben, ja, wenn ich Schindluder getrieben. Oder wenn ich sage, was da teilweise in der Industrie passiert, jetzt nicht unbedingt in der Lebensmittelindustrie, da macht man nachhaltige Leiber und dann kauft man dafür dann einige Hektar in Afrika auf und alles ist wieder gut. Also das passt auch nicht. Aber die Nachhaltigkeit per se ist schon sehr wichtig, weil das sehr umfangreich ist. Wir sind natürlich da jetzt bei uns in Mitteleuropa, ob wir jetzt in Österreich, Deutschland sind, auch sehr verwöhnt, was jetzt gesetzlicher Status ist. Aber einfach das Nachdenken, alleine die Energiegeschichten, ist ja kein Thema. Oder das ist ein großes Thema derzeit, wo man sich da hin entwickeln müssen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich bin ein fester Befürworter von biologischem Weinbau. Das gehört eigentlich kombiniert. Biologische Nachhaltigkeit. Also Problem ist halt, dass du zwei Zertifizierungen hast und viel Aufwand und heutzutage die Bürokratie, die wird ja immer mehr und mehr und mehr.
Lass sich das aber bei so einer großen Genossenschaft wie euch umsetzen? Oder?
Ja, wir sind nachhaltig zertifiziert seit 2018. Das ist kein Thema. Biologischen Weinbau forcieren wir sehr, sehr stark. Wir sind jetzt da auf knapp 40% der Anbaufläche. Und das ist schon eine Aussage. Ne? Und prinzipiell kann man sagen, die restlichen 60%, die noch fehlen, da fehlt uns nur der Pflanzenschutz. Weil das restliche rundherum, das haben wir schon vor, ich bin knapp 20 Jahre da, haben wir schon alles forciert, aufgebaut. Also es bleibt wirklich nur mehr der Pflanzenschutz da. Da wird es auch noch mal stärker Knick machen im Kopf drinnen, weil es muss natürlich vom Kopf aus gehen. Und oft ist halt wirklich die Manpower der entscheidende Punkt. Wir haben natürlich die Wachholz vielfältig, es sind nicht nur die Weine vielfältig, es sind die Leute, die Winzer vielfältig, genauso wie die Lagen. Und dass du es halt arbeitstechnisch umbringst, natürlich, da hakt es manchmal noch, aber das ist dann auch noch viel Aufklärung. Wir haben auch in der Wachholz da gesetzlich eingeführt, wie Neva eh schon immer, 100% Handlese, sonst gibt es keine Wachau mehr. Das heißt, hat man sich auch schon schwerer gemacht, nur wenn ich das ganze Jahr da mal dumm renne und händisch arbeite und beim wichtigsten Schritt setzen wir auf die großartigen Maschinen, da werden wir qualitativ aber auch nicht besser werden, sondern eher ein bisschen zurückgenommen werden. Außerdem auch so einen netten 0815 Wein um einen günstigen Preis, aber der hat, glaube ich, da in der Wachau nicht viel verloren aus meiner Sicht.
Was ist auch ein Lesefenster, wie viele Wochen sind das?
Ja, im Durchschnitt lesen wir acht Wochen.
Ja. Das ist aber in Südtirol.
Ja, wir haben das Glück, Grüner Veltliner, dass das so ein Allround-Genie ist. Das heißt, wir fangen mit Grüner Veltliner an und hören mit Grüner Veltliner auf. Beim Riesling bist du irgendwo bei 3 Wochen. Diese Fenster, ne? Da geht es deutlich schneller. Das hilft uns natürlich, weil das Ganze in der Vielfalt, was wir machen 25 verschiedene Einzellagen. Wenn ich das in 4 Wochen lesen müsste, da bin ich in der Irrenanstalt. Da bin ich jedes Tag Bock genäht. Nein, das kannst du logistisch dann so nicht mehr umsetzen, dass du alles genau auf den Punkt bringst, richtig liest und dass da die Freude nicht komplett verlierst, dass du auch Spaß hast während dem Herbst. Das ist auch wichtig natürlich.
Ja, fantastischer Wein, den wir da im Glas haben. Macht richtig Spaß. Ja. Auch diese Honignote mit der Kräuteraromatik in der Nase.
Ja, das ist halt, ein Gleiten ist halt schon sensationell, was das kann. das Feuerstein, die Würze, aber auch frischer hinten, gell, das.
Und trotzdem auch Schmelz.
Ja.
Also ganz schon ein bisschen ölig von der Textur her, weil so ein Karamellbonbon, das dann langsam so den Gaumen oder schmilzt.
Aber gute Säure.
Ja, genau.
Macht es ein bisschen leichter.
Ja, dass aber es halt nicht zu üppig ist auch, und das gleicht sich dann wieder perfekt aus.
Das ist aber auch lässig zum, jetzt, weil es so heiß ist, ne? Naja, müssen wir noch warten. Aber wie gehalten auf eine Grillerei. Also auch für sowas, wenn du so ein gutes Stück Fleisch im Griller hast, kannst du sowas dazu trinken, macht unheimlich viel Spaß und deutlich mehr Spaß wie jetzt bei diesen Temperaturen, wenn ich da jetzt einen Rotwein dazu nehme.
Ja, safe.
Auch wenn es ein leicht gekühlter Pinot ist, optimal, aber so ein Gleiten, wenn die Würze da rauskommt. Die schönsten Erlebnisse, aber probieren wir das auch, weil das ist ganz lässig, das ist Riesling Kabinett, auch von der Rieder Gleiten, 1982. Mhm. Und ab und zu gibt es den.
Wow, die Farbe. Tief, dunkel, gold.
Da war es natürlich noch ein bisschen anders, der Zugang. Mhm. Die haben noch nicht so stark selektioniert. Aber die Akleiten kann halt da auch sehr vieles. Das macht es deutlich leichter. Aber da hast du schon das Rauchige, das Pfeffrige. Das ist richtig geil, wenn du vorm Griller sitzt. Mit Rebholz grillen ein bisschen, ne? Und dann schaust du ins Feuer rein. Ohne Fleisch, ohne irgendwas. Und das dazu genossen. Aber das zeigt einmal das Terroir, die Komplexität. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es wird wärmer. Aber das zeige ich so im November gelesen worden. Durch das kriegt es eine perfekte Ausreifung. Und hat die Komplexität und auch das Lagerpotenzial natürlich. Heutzutage muss man aufpassen, kann man nicht so lange zuwarten, weil sonst schießt der Alkohol weg. Mhm. Beim Riesling ist es einfacher, der ist ein bisschen trockenresistenter. Riesling selektioniert, wir verarbeiten also ohne Produktriss, kriegt er nicht die Alkoholwerte. Ist bei 13,5 maximal ist dann am Schluss. Grüner Veltliner.
Das ist witzig bei der Flasche, so das Etikett schaut brandneu aus, aber der Korken schaut aus, als wäre er 40 Jahre alt.
Ist er ja. Kannst reinbeißen, das schaut aus, wie man den schon verkracht hätte. Gell?
Da krabbelt schon der schwarze Panther drüber, oder? Was ist das? Das ist ja geil. Aber steht 1A da.
Das ist wirklich cool.
Wann habt ihr den aufgemacht? Oder?
Am Samstag.
Hey, wirklich? Mhm. Den habt ihr am Samstag aufgemacht?
Das ist geiles Zeug.
Ja, der ist ja fantastisch. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass der auch wirklich schon 2-3 Tage jetzt offen ist.
Und der steht noch immer da.
Der steht immer
da. Oxidation, kein gar nichts.
Gar nichts.
Schöne Saftigkeit. Schön gelbe Aromatik, da bist du ein bisschen so da drinnen. Untermalt ein bisschen mit dem Pfeffer.
Mhm. Barbecue, Steak.
Speck, das Rauchige, das
passt. Kann jetzt so wechseln. Es ist einfach richtig, richtig gut.
Problem ist halt, dass man so einen Wein jetzt nicht alle Tage irgendwo im Kühlschrank bereit hat.
Ja, das ist wirklich ein Problem. Habt ihr da keine Lösung?
Ja, wir können auf den 2016er noch 40 Jahre warten, aber das ist nicht, ich glaube, das ist nicht die richtige Option.
Wenn uns da irgendwas einfallen lassen, das ist schwierig. Wow. Aber der Korken hat auch super gepasst, oder? Da gibt es überhaupt nichts.
Nein, ja. Das ist natürlich schon oft ein Thema, aber da haben schon schöner drinnen. Aber oft das Thema halt, an die Korken zu klein waren und dann waren es ein bisschen läuft und da fehlt ein bisschen das Füllniveau, dass du dann schon leichte Oxidationen reinkriegst oder eine große Flaschenvarianz hast bei so gereiften Sachen. Also muss man ehrlicherweise sagen. Da sind wir jetzt anders unterwegs mit der Korkqualität. Also die passt jetzt wieder perfekt.
Geil.
Aber ja. Wie es so ist, gell, wir probieren halt.
Ja, 41 Jahre.
Das kann was, ja.
82.
Probieren wir einen 22er drauf.
Also, wenn es unbedingt sein muss.
22. Okay. Oh ja, bei 22. Ich bin da extrem überrascht, weil 21, das hat sich ein bisschen verschoben mit Deutschland. Also das ist nicht gleich wie in Deutschland. 21 war eigentlich so, wie das ein Jahrhundertjahrgang seit ever wir gehabt haben. Aber nur so als Beispiel einmal, wie sich das noch ändern kann im Herbst. Also derzeit 23 schaut ja auch sensationell aus bis jetzt, aber sind wir vorsichtig. Hat es
bei euch jetzt auch so geregnet die letzten Wochen? Oder? Weil bei uns war wirklich...
Nein, wir haben gekriegt so 35 Liter und that's it. Also nicht, jetzt kommen wir wieder aus, jetzt wird es eh wieder warm. Der Regen war notwendig, aber derzeit passt alles, also wenn wir es sich so wünschen könnten.
Also heute ist ja Bilderbuch.
Ja.
Keine einzige Wolke am Himmel, Sonne streut.
Das brauchen wir dann Grad. Im Oktober noch, nur dass wir halt dann um 15 Grad kühler sind. und in der Nacht um 25. Nein, aber 21 war ja sensationell, war eigentlich relativ feucht, der Sommer durchwachsen, das ist wichtig, weil da werden Nährstoffe aufgenommen. Vom Weichwerden der Trauben und da brauchst du eine Stickstoffreinsetzung und da hilft dir der Regen immens. Und am 31. August waren wir eigentlich hinter 2020 und das ist ein sehr, sehr kühles Jahr.
Wow.
Und dann haben aber wir dann den extremen Herbstkrieg. Also wir haben ja da in 2,5 Monaten 2 Regentage gehabt. Und that's it. Aber immer so Wetter wie heute, nur halt kühl und die Nächte bei 8 Grad. Und untertags war es auch immer so bei 20 Grad. Das war sensationell. 22, was wir da jetzt im Glas haben.
Mhm. Achleiten auch wieder, Smaragd.
Ja, genau. Das war schon ziemlich fordernd. War auch trocken, heiß, also mit Mitte Juni, dann ist die Blüte zügig vorangegangen und dann haben wir schon ein bisschen, ja, so Regentänze aufgeführt. Der ist dann glücklicherweise gekommen mit Mitte August, aber der ist dann geblieben bis Ende September. Und das war dann schon ziemlich tricky. Also wir haben dann ein bisschen zum Lesen angefangen, ein bisschen zum Durchlesen. Wenn es dann so weitergeht, dann raschelt es einmal. Also da muss man ziemlich zügig drauf sein. Oktober ist zum Glück schön geworden wieder. Und da merkt man auch den Vorteil. Einmal ist ein Vorteil, einmal ist ein Nachteil. Aber in dem Jahr, dass wir deutlich später sind wie der Rest von Österreich. Und so haben wir das nasse Wetter halbwegs überbrücken können. Und der Oktober ist noch gekommen. Und die Weine 22 sind sensationell. Also hätte ich das während der Lese nie geglaubt. Und so ein Jahrgangsschätzer bin ich sowieso nie. 21 habe ich gesagt, das wird geil. 22 war ziemlich, fast ein bisschen angepisst, ein bisschen unrund, sagen wir so. Mm. Ja. Aber das im Frühjahr haben sich die Weine dann entwickelt und das haben so Eleganz, so eine Finesse, ein bisschen mehr Puristik. 21 lebt halt eine schöne Saftigkeit und eine elendig hohe Säure. Und das ist halt geil. Aber 22, also ich liebe das zum Trinken. Man muss halt schauen, brauchst schon Top-Qualitäten, das frühe Lesen, das wird jetzt immer moderner und wegen Alkohol. Aber wenn man ein bisschen die Pflanzenphilosophie versteht, dann passt das nicht ganz zusammen. Mhm. Ich brauche schon eine gewisse Ausreifung, damit auch der Rebstock die Zeit kriegt oder die Beere dementsprechend Mineralstoffe aufzunehmen. Das darf man nicht vergessen, ne?
In was für ein Fenster bewegt man sich da, wo man sagt, okay, jetzt ist es zu früh gelesen, jetzt ist es genau richtig, sind das ein, zwei Wochen oder sind es Tage oder Stunden? Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, da muss man ein bisschen tiefer reingehen. Das hängt einmal von der Lage ab. Ich sage einmal, wenn ich da jetzt bei uns beim Fenster rausschaue, Donaunähe haben wir mehr Löss, Lehm, Böden, die sind viel tiefgründiger. Das heißt, die interpretieren viel mehr die Sorte. Wird fruchtiger, das Zeug. Das kann ich ein bisschen früher lesen. Können wir jetzt moderner machen oder nicht. Um auch ein bisschen mehr Säure zu erhalten, weil die Säure wird natürlich auch weniger und das Ganze wird runder und schneller antrinkbar. Und fertig. Machen wir einen Steinfeder, machen wir einen Federspieß, sowas Mittelklassiges, was wir dann in ein, zwei Jahren trinken. Wenn ich da am Berg oben bin, da schaut die Welt anders aus. Oder sagen wir so, wenn ich da jetzt in der Ebene zu tiefgründigen Boden an Smaragd machen möchte, spät gelesen, dann habe ich einen Vogel. Weil das wird mit der Zeit brat und fad. Wenn ich da auf den Berg raufgehe und jetzt sagt mir einer, jetzt, okay, magst du auch leiten, weil es modern, machen wir was Leichtes, einen Steinfeder zum Beispiel mit 11 und 11%, dann habe ich auch einen Vogel. Dann habe ich es verstanden, das Terroir, weil die Weine auf der Gleiten haben viel weniger Frucht. Wir reden da von Gneis, wir reden da von Paragneis, wir reden da von Amphiboliten, aber die Gneisböden sind im sauren Bereich. Zu sauer wird das irgendwann einmal unfruchtbar. Aber durch das wird das viel reduzierter. Das heißt, so ein leichter Wein, zu früh gelesen, der hat keine Frucht, der hat dann nur Tannin, das ist komplett unrund. Das wird nichts und eine Lagerfähigkeit auch nicht. Das Schöne ist aber am Berg oben, dort kann ich das gut ausreifen lassen und hat trotzdem nur so eine Leichtigkeit. Wurscht, was das für Alkohol auf oben steht, aber das muss ja Leichtigkeit beim Trinken haben. Und das ist, glaube ich, sind so immer die Geheimnisse, an den geilen Lagen, was wir dann überhaupt auch haben auf den Terrassen. Und darum vom Zeitfenster, da muss die Trauben kosten. Ich lese zum Beispiel nicht nach Säuren, lese nicht nach pH-Wert, das ist mir wurscht.
Ja.
Ich lese, wenn es reif sind, wenn die Trauben passen. Und das war so.
Wenn stellst du das fest, beißt du dann einfach rein?
Ja. gläsern und ein bisschen ausspucken, ein bisschen die Kerne ausschauen, oder sind sie braun oder nicht. Und dann kaust du ein bisschen die Kerne, dann siehst du, sind sie noch bitter oder werden die dann einfach runter. 22 habe ich kaum so dunkle Kerne gesehen, obwohl das alles im sehr leichten Bereich war. Aber das macht es, glaube ich, aus. Und da kann ich jetzt nicht sagen, was für ein Zeitrahmen das spielt, weil wir lesen teilweise, wenn man Leseunterschied vor 3 Wochen, vor 4 Wochen für den gleichen Wein über die verschiedenen Jahrgänge. Und das macht es aus. Und aus Erfahrung natürlich, was jetzt wir machen 25 Lagen, wir machen bei den Federspielen, die lesen wir alle 3-mal. Jetzt weiß ich schon die erste Charge, die zweite, die dritte, da sehe ich schon die Unterschiede. Und oft zu 90% ist meistens das Spätgelesene das Geilste.
Ja.
Aber wir reden da jetzt nicht von extra spät, gell? Und dass es halt so richtig üppig wird, also das gar nicht. Aber einfach in einem wöchentlichen, innerhalb von 2 Wochen lest die gleichen Einzellagen, die Trauben, die Chance kriegen, einfach mehr Mineralstoffe aufzunehmen, dass es am Extrakt wird, das passt dann schon. Und wenn ich Gleiten mache, die will ich nicht gleich trinken, die will ich nach 5 Jahren trinken, nach 10 Jahren oder jetzt eben nach 40 Jahren. Da muss ich dir die Chance geben, die Trauben gut auszureifen oder in den Rebstock die Chance geben, dass genug in die Trauben eingelagert wird an Mineralstoffen.
Wie lange ist jetzt der schon offen? 2 Tage. 2 Tage, ja. Herrlich.
Ja.
Wie habt ihr den ausgebaut?
Also, das ist gelesen worden. Wann ist denn das gelesen worden? Das ist Ende Oktober voriges Jahr gelesen worden. Wir machen da 12 Stunden Meisterstandzeit. Dann sedimentieren wir. Und dann ziehen wir das ab und das wird vergoren bei 20 Grad fertig. Im Edelstahl. Also kein Geschiss, ganz normal.
Da kommt sowas Geiles dabei aus.
Ja, drum. Vorher haben wir gesagt, nicht alle Wege führen nach Rom, aber viele führen nach Rom. Und wenn du ein geiles Material hast, dann brauchst du nicht lange tun. Und ja, das heißt, für sowas brauche ich nicht studiert haben, dass ich es machen kann, wie will. Aber der Weg dorthin, der Weg der Trauben dorthin und dass ich weiß, warum ich auch locker mit dem umgehen kann, ohne da irgendwie da so Wissenschaften draus zu machen, der Weg dahin, das ist ja das Spannende.
Du hast jetzt vorhin auch nochmal dieses Feststellen der Traubenreife gesagt, was ja sehr stark auch um deine Empfindung geht, wo du wirklich im Weingarten stehst und das mit deinen Sinnen wahrnimmst und auch wahrscheinlich eine Spur Intuition oder Erfahrung, verschiedene, ja,
logisch ist sie.
Ich glaube, das ist eher ein Gefühl, aus dem du dann heraus entscheidest, als jetzt halt irgendein logischer, arithmetischer Wert in deinem Hirn.
Nein, ist es nur so. Also früher Analytik und war ganz wichtig als junger Kerl und natürlich hat er für Chemie und so studiert. Jetzt macht's Gefühl, oder dann in der Früh, wenn ich mich durchschneide, jetzt mache ich es so oder so. Keine Ahnung, was mir dann einfällt. Also
es ist ja das Schöne, das, weil jetzt hat, schau mal, wenn ich das erste Mal 2018 da war, da war die Welt noch normal. Da hat es noch kein Corona gegeben, da hat es noch kein KI gegeben, da hat es gar nichts gegeben. Da war einfach alles normal. Heute haben wir KI, überall fliegen Drohnen umeinander, es geht immer mehr in Richtung Robotik, was weiß ich. Jetzt, wenn wir uns dann, keine Ahnung, in 10 Jahren wieder treffen, dann ist wahrscheinlich die KI und die Technik mittlerweile auch so weit, dass sämtliche Prozesse irgendwo, oder sagen wir 20 Jahre, dass sämtliche Prozesse irgendwo komplett robotisch abgewickelt werden können mit KI. Es rechnet überall den perfekten Algorithmus aus, die AI weiß genau, wann der perfekte Lesezeitpunkt ist, weil alles einfach sensorisch komplett überwacht ist.
Darum arbeiten wir mit Wein. Drum der Wein steht das alles am Kopf.
Was würdest du sagen? Bist du da eher ein Bewahrer der Tradition oder sagst du, ich gehe mit Gefühl, mit Intuition, mit meiner Erfahrung rein? Oder sagst du, wow, okay, für die Zukunft, um da wirklich das Optimum auszuholen, vielleicht nochmal 0,5% mehr Perfektion, gehen wir in Richtung digitales Zeitalter?
Also da bin ich ganz klassisch ein Bewahrer der Tradition. Da muss man aber aufpassen, dass das nicht so altvaterisch klingt und konservativ. Ich finde Tradition halt mit Erfahrung. Die Erfahrungen, was ich selber gemacht habe oder wenn ich andere Winzer treffe, kennenlerne, das mache ich heute noch so. Vor 20 Jahren war es noch intensiver. Da habe ich meinen Mund gehalten und habe einfach nur zugehört, was mir die erzählt haben. oder wenn Sie jetzt die Jahrgänge beschreiben, die aktuellen, wie könnte es damals früher gewesen sein, zum Vergleichen gibt es eh nicht was, weil jeder Jahrgang seinen eigenen Schmankerl hat. Dann bin ich genau wieder dort. Also ich arbeite ja jetzt vom Gefühl her, also die KI wird das nicht so schaffen, dass die den Wein optimiert, behaupte mal, wie wir das gerne hätten. Mhm. Wenn ich vielleicht ein bisschen bei dem Lauten und hin und her, und das war auch so eine Zeit vor 20 Jahren, wenn der grüne Veltliner ein bisschen nach Cassis gerochen hat, dann war das geil. Mit Maule, furchtbar heutzutage. Grüne Veltliner braucht Würze. Alles, was ich natürlich analysieren kann, numerisch machen kann, hätte das vielleicht einen Vorteil, aber dann überholst du das Ganze, das Terroir-Gedanken, die Stanner. Wir können ja heute das schon mit Geologen reden, die einen sagen, okay, alles ist mineralisch, wie überall Mineralien drinnen sind, oder nichts ist mineralisch, weil das nicht nachweisbar ist. Ne? Darum so viel, wenn es einem anderen sagt, das ist nicht nachweisbar, dann weiß ich es eh schon. Was wird nachweisbar sein? Aus meiner Sicht ist es nachweisbar, weil wir das aus Erfahrungen erkosten. Erfahrene Leute, ne? Die Wissenschaft hat aus Erfahrungen begonnen und nicht, weil wir irgendeinen Scheiß bewiesen haben. Da waren wir alle nicht auf der Welt, wenn wir auf das warten würden. Drum glaube ich, es gehört schon das Gefühl dazu für coole, charaktervolle Weine, auch die in eine gewisse Individualität natürlich gehen, aber trotzdem die Herkunft repräsentieren. Also da machen wir jetzt da keine Sorgen, dass wir ausgetauscht werden wegen der KI, wenn wir über Abfülltechnik oder was immer sprechen, also gewisse Digitalisierungen haben den Vorteil, da brauchen wir nicht reden, weil dann würden wir auch nicht zusammensitzen, aber ich brauche nichts erzählen, du brauchst nichts arbeiten, was das alles nicht gegeben hat früher. Also da hat es schon einen gewissen Vorteil.
Hast du da so in den letzten 5 Jahren jetzt nochmal eine technische Innovation oder irgendwas gehabt, irgendwas Neues?
Nein. Also was ist eine technische Innovation? Also wir haben des Pressers den Keller neu gemacht, auf den Standard gebracht, höchster Modernität, aber was ist modern? Also flexibel, das heißt, ich kann arbeiten, wie ich möchte, einmal so, einmal so, einmal so, ich habe alle Möglichkeiten offen. Innovationen gibt es dann immer. Innovationen sind, dass du, das ist ein gewisses Know-how, dass du dich zurückreduzieren kannst, dass du weniger magst, ne? Das gefällt jetzt jeden, der mir irgendwas verkaufen möchte. Das heißt, auch wenn ich irgendwelche Probleme habe bei einem gewissen Wein, wir sitzen nicht, schauen nicht nach, was hätte man da im Keller besser machen sollen, sondern wie können wir im Weingarten ansetzen. Das heißt, die Innovationen kommen ganz, ganz extrem vom Weingarten. Wir machen jetzt sogar, wir haben vor 2 Jahren vor der Vinea Wachau Unterstadtbegrünungsprojekt gestartet, weil man jetzt natürlich, du nimmst alles weg, den Winzer, das hat alles mit viel Arbeit, mit Schweiß zu tun. Und wir versuchen halt da Alternativen zu finden, mit heimischen Pflanzen, wir haben da über 15 Standorte, über 15 verschiedene Mischungen, Kräuter oder was immer. Ist kein einfaches Spiel, wenn eine Pflanze sucht, das 15 cm hoch wird, kein Wasser braucht, aber sich gut ausbreitet. Konkurrenz gegen die anderen. Also es passt nicht ganz zusammen. Aber wir versuchen das. Glaube ich, das ist sehr wertvoll, dass wir da weiter schauen oder vielleicht findet man Zwischenlösungen. Wie gesagt, ich habe vorher die Dresden angesprochen. Wir lassen das alles perfekt kompostieren, Dauerkompost. Früher haben wir den Dresden direkt im Weingarten gehabt. Die ist aber zu schnell in den Boden rein, zu schnell in die Pflanzen. Jetzt machen wir das perfekten Dauerkompost. Wie gesagt, der Mykorrhiza aufbaut, den Humus wieder aufbaut. Dort sind die Innovationen zu suchen. Oder vieles auch im Weingarten zu reduzieren, aber ich muss mit Hirn machen, ich muss das Ganze verstehen. Und wenn jetzt die Weinbaugeschichte oder der Wein, gerade in den letzten 30, 40 Jahren, hat also eine belebte Geschichte, dass es unglaublich ist. Ne? Alleine wenn jetzt entschleimen und dann gekühlt vergären, kontrolliert, das war eine riesen Innovation. Das war ein qualitativer Sprung, das war unglaublich. Aber.
Kannst du das Entschleimen mal kurz erklären?
Entschleimen heißt sedimentieren, das heißt, der Moos rinnt ja von der Presse trüb herunter und früher haben sie halt das dreckig vergoren. Da hast du halt sehr, sehr viele Fehler während der Gärung bekommen, also die, was jetzt nicht so unbedingt Anspruchs, oder wie sagt man, die nicht unbedingt gut schmecken und gut riechen. Ne? Das wollte man nicht. Und dass ich diesen Schleim den ganz argen Trub rausgebe und dann ein bisschen blanker, da können wir jetzt diskutieren, in was für Richtung, wie blank das sein soll, hat dann viel schönere, frischere, geradlinigere Weine gegeben. Ne? Und dann natürlich die Kühlung dazu auch, wenn ich ein großes Gebinde habe und das vergärt man mit 30, 35 Grad, ja, dann kommen dann auch nicht unbedingt die leckersten Aromen raus. Das war sehr wichtig, ne? Aber das ist relativ rasch gegangen, das hat ein bisschen mehr Arbeitsaufwand gekostet und Kosten an einem Doppelmantel und was immer, an einer Kühlung. Aber das komplexeste und das schwierigste Thema, und das sehen wir auch, weil das sehr polarisiert, ist eben der Weingarten, ist die Natur, dass du das einmal verstehst. Und darum ist er das an letzter Reihe gereiht und jetzt denken auch immer viel mehr darüber nach. Es ist Vorreiter schon immer gegeben, aber die sind dann oft ein bisschen belächelt worden. Und jetzt wird es natürlich noch schlagartiger mit der ganzen Klimaveränderung. Also das darf man nicht vergessen. Und dort sind die richtigen Innovationen zu Hause.
Habt ihr da so eine neue Top-Lage, die sich langsam herauskristallisiert, weil es jetzt endlich reif wird?
Vielleicht. Sagen wir so einmal, also wir sind ja ziemlich happy, weil die Lagen bei uns einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben, aber auch immer mehr ausverkauft werden. Und natürlich, dass die Winzer die Freude nicht verlieren, müssen ja dementsprechend was verdienen. Und im Spitzer Graben haben wir da den höchsten Grad an Handarbeit. Manche Winzer haben 100% Handarbeit. Und darum sind wir in den Spitzer Graben und auch die Handarbeit besser zu entlohnen und haben sie da Lagen herausgepickt. Also wir haben auch Training Brandstadt, an der links, an der rechts von der Straße, sagen wir es einmal sehr banal, sind die letzten und kühlsten Lagen. Hinterbei ist die gerade vorbei. Und weil das ein bisschen dem Zeitgeist entspricht, jetzt die Weine werden natürlich leichter, weil es halt viel, viel kühler ist. Und das ist auch möglich. Beim Grüner Veltlin ist es schön dazu kommen, das nimmt der Druck auch ziemlich weit hinten im Spitzer Graben. Das darf man nicht vergessen. Also 22 Brandstadt war sehr, sehr fordernd. Haben wir gelesen, glaube ich, am 8. 9. November mit 12,5 Alkohol. Dass man da ein bisschen Relation auch kriegt. Ich sage auch immer ein bisschen gehässig, weil ich kriege auch mal Fettab von unseren Winzern. Ich komme von der rechten Donauseite, von Rossatz. Ja, eine Schattenseite, die auch, was ja Schwachsinn ist. Oder mittlerweile viele Vorzüge hat. Aber da muss ich dann immer kontern und sagen, und früher war die Lese im Spitzergraben lebensgefährlich, weil da haben sie sich mit den harten Trauben erschlagen. Darf man, also so lange ist es noch gar nicht her, dass du wirklich vernünftige Ausreifungen bekommen hast. Und früher hat es auch immer kühle und wärmere Jahre gegeben, aber alles natürlich einmal nach unten nivelliert. Über das reden wir da. Wir reden, Avagrum ist 3 Wochen früher dran, wie wir da in Dürnstein dran sind, ne? Dass man da ein bisschen die Relationen kriegt. Aber einfach um das Handwerk, den Einsatz der Winzer ein bisschen mehr zu respektieren, sind wir da mit 9 Lagen nach hinten gegangen. Auch dem Zeitgeist natürlich spricht es dann natürlich noch mehr. Und das Geile ist, was da hinten wächst.
Wow, jetzt haben wir da 4 Weine weggebechert.
Ich hätte noch mehr.
Ja, ich bin ready.
Riesling Federspiel Training. Das ist, wie gesagt, haben wir heuer das erste Mal gemacht. Und ich liebe das Zeug.
Ja, das ist genau das Richtige. Jetzt hat noch 4 Gläsern. Das macht wieder munter. Das ist ein Reparaturwein.
Genau. Der geht immer. Der geht um 2 in der Früh. Der geht um 6 am Abend, der geht zum Mittag.
Reparaturwein ist Pflicht.
Perfekt.
Den brauchst. Wenn du dich jetzt nochmal, wie alt bist du jetzt?
Ich 47.
Wenn du dich jetzt nochmal zurückbeamen könntest, so in dein früheres Ich, was vielleicht so, sagen wir mal 29 bist, so kurz vom 30er, du kommst jetzt mal als 47-jähriger Heinz zurück und hast die Möglichkeit, deinem früheren Ich einen Ratschlag zu geben für die Zukunft. Was wäre das?
Einen Ratschlag für die Zukunft. Ja, so bleiben, wie man ist. Machen, was man gern tut. Aber trotzdem gewisse Sachen nicht auszuklammern oder außer Acht zu stellen, wenn da gewisse andere Personen Erfahrungen mitgeben, das schaut auch nicht. Ab und zu bei manchen Sachen wäre vielleicht ein bisschen schneller gerne gewesen.
Zum Beispiel?
Ja, ich sage jetzt einfach von der Bewirtschaftungsvariante. Ich muss sagen, ich war jetzt da nicht immer so ein Fan von Organic Wines. Ja, das vor 20 Jahren jetzt mal gefragt, habe ich gesagt, das braucht auch kein Mensch. Nein, nicht ganz so übertrieben. Also. Aber das heißt ja nicht, dass man sich weiterbilden kann, dass man gescheiter wird einfach. Das ist wichtig, dass man, das ist halt ein bisschen so
was
der Punkt bei der Jugend, ne? Ich weiß eh schon alles und was will man die Alten erzählen.
Aber was hat dich da am meisten getriggert bei so Organic Wines? Was war das, was du gesagt hast, das Bullshit?
Funktioniert es überhaupt? Ist es draußen im Weingarten möglich? Aber auch vielleicht aus dem Grund, dass man es zu oberflächlich gesehen hat. Das heißt, du musst eintauchen, du musst es selber machen, du musst ein bisschen mehr nachdenken. Wie gesagt, so eine depperte Kühlung ist bald einmal aufmontiert. Das kapiert jeder und das schmeckt auch dann sofort, ob es besser oder schlechter wird. Kontrolliert, kommt immer auf die Temperatur drauf an, wie wir geredet haben. Aber das da draußen musst du einmal kapieren. Nur auf der anderen Seite natürlich ist die Domäne auch eine große Winzerfamilie. Wir haben 250 Winzerfamilien und ich habe auch Sachen gemacht, das glaubst du nicht, aber 2010 haben wir schon Seminare gehabt mit so einem Guru-Freund, sehr alternativ, ein Arzt. Der sagt auch schon immer, um die Vielfältigkeit zu bewahren und so verschiedene Unterlagen von mir aus. Es gibt mir teilweise verschiedene Klone und was der Teufel, dass ich mehr Vielfältigkeit im Weingarten drin habe. Und da sind ein paar so Geschichten. Das haben wir 2010 gemacht. Auch die ganze Wasserthematik ist wurscht, ob ich jetzt auf dem Schauberger zurückschaue, Temperaturen und was weiß ich. Da gab es schon ein gewisses Potenzial. Aber zu dieser Zeit war das komplett falsch. Wenn du mit manchen Sachen zu früh bist und du überforderst die Leute, dann hast du einmal elegant 5 bis 10 Jahre verloren. Das heißt, ich glaube, man muss eine gewisse Geduld mit sich bringen. Geduldigkeit, weil es bringt nichts, wenn ich verstehe und du wirst den anderen aufgedrucken. Wichtig ist in unserem Job, dass wir die Lust, die Begeisterung, die Neugierde holen und dann sagen, du wächst bei denen was und dann sagst du, okay, jetzt gehen wir in die Richtung und nach 5 Jahren sagst du, das haben wir eh schon immer so gemacht. Und die, wenn sie sich wieder selbst erfinden, was, das musst du dann auslocken. Ja, nicht irgendwie Vorschriften machen, Rezepte vorgeben. Und da gehört eine gewisse Geduld dazu, aber du darfst nie auf das Fundament vergessen. Das Fundament muss fest sein, mir ist lieber, braucht bei manchen Sachen 5 Jahre länger, aber das Fundament steht.
Ja, du wirst das eh mitgekriegt, und hast du meine Reise, glaube ich, auch so ein wenig verfolgt, oder?
Ja, nein, du hast es ein bisschen extremer gemacht. Da bin ich ein bisschen zu feig.
Ich war in Indien, ich war monatelang in Asien und so weiter. Und bei mir ist es so, ich bin ja eigentlich ein Ingenieur. Also ich glaube nur das, was ich sehen, hören, fühlen, tasten und riechen kann. Aber ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht in meinem Leben. Und ich finde es so geil, dass du diese Erfahrungen auf den Wein übertragen kannst. Weil am Ende des Tages ist alles Energie.
Ja.
Am Ende des Tages ist alles Energie und alles ist Schwingung und alles ist Sound. Und
das, muss sagen,
das, was wir erleben in unserer physischen Realität, was wir jetzt da sehen, das ist eigentlich einfach nur manifestierte Energie, genau, die in einer anderen Schwingung ist. Und der Wein ist das ehrlichste Medium, was es gibt, weil wenn der Wein nicht harmonisch ist, dann merkst du, es stimmt irgendwas nicht.
Ja.
In der Energie. Und diese Schwingung, diese Energie, diesen natürlichen Zustand, den musst du schon im Weingarten haben. Und deswegen auch diese ganze Biodiversität und das Ganze, das ist ja das, wo die Biodynamie dann hergeht und sagt, du brauchst einen holistisch geschlossenen Kreislauf.
Ja, ja.
Wo die auch den Kosmos mit einbeziehen. Und dass der Mond eine fucking Wirkung hat auf uns Menschen, das sollte eigentlich jedem irgendwo klar sein, der schon mal am Meer gestanden ist.
Das war nicht so schwer zum Kapieren. Ne?
Und dass der Saft in der Rede auch für einen unterwandert, das ist auch nicht so schwer zu verstehen. Aber es gibt wirklich Leute, die werden sich da auf Biegen und Brechen irgendwas davon in ihren Verstand einzulassen.
Ja, nein, da sind wir dann wieder zu technisch und das unterstreicht dann wahrscheinlich die KI dann wieder mal. Weil die kann ja natürlich auch nur mit dem umgehen, was wir vorgeben. Also ich hoffe, ich habe es ein bisschen in mir. Ich war vor 15 Jahren viel intensiver da drinnen. Aber im Alltagstrott würde ich es nicht sagen, aber einfach, weil du viel zu tun hast, vergisst man es wieder und wirst ein bisschen wieder erinnert und da geht viel. Mhm. Und ich glaube, wie gesagt, die Materie Wasser, da gibt es sicher noch einige Geschichten auch noch im Weingarten zum Ansetzen, aber du musst ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das ist, wenn da einer nicht folgen kann, wenn das dein eigenes Zeug ist, ja, ist es leichter.
Da ist ein schmaler Grat zwischen dem, was wieder dann abdriftet, was zu esoterisch wird oder zu wissenschaftlich und so weiter. Und deswegen finde ich den Ansatz von dir so gut, wo du sagst, du hast dieses Fundament an wirklich geilem Wissen. Du warst in Geisenheim, du bist Önologe, du hast das Ganze wirklich studiert, du hast es wissenschaftlich komplett begriffen und verkörpert. Naja,
vielleicht habe ich es nicht begriffen, darum habe ich so lange gemacht.
aber das, was du dann machst im Weingarten und so, das kann dir halt keiner nehmen. Diesen Erfahrungsschatz und diese Intuition, wenn du dann in die Traube einbeißt und weißt, okay, da kriegst du dann Informationen, wenn du da einbeißt.
Das passt. Das Einzige, was mein Hirn ein bisschen sagt, dass ich ein kompletter Depp bin, und das erklärt ja das so schön, ist, wo ich aufgewachsen bin in Röstorf, auf meinem Jugendzimmer, genau mit Blick auf der Gleiten. Das heißt, wir haben die größte Fläche auf der Rieder Gleiten. Wir machen da 40%. Das ist der Grund, warum du da arbeitest. Und mich hat einmal einer gefragt, was ist der schwierigste Wein, was du magst? Jetzt magst du 70 verschiedene Weine, geleckt. Das ist eine depperte Frage. Ob ich eine Ahnung, was ich in Anfang war. Und ich habe dann ein bisschen nachgedacht und habe gesagt, na, das Schwierigste eigentlich, was ich mache oder was zu machen wäre, ist ein schlechter Erkleiden. Weil die Herkunft so stark ist, also wenn du da voll depp bist, bringst du es schon zusammen. Aber wenn du ein bisschen ein Hirn hast und du brauchst nicht so viel, wird der Erkleiden einfach einzigartig. Und da gibt es natürlich noch ein paar Lagen dazu. Aber das macht das Terroir. Also ich bin ja gar nicht so wichtig. Das sind nicht die Weingärten, sondern die Leute, die da draußen arbeiten. Ich versuche halt nur, dass ich es ein bisschen zusammle und irgendwie in einen Kübel einschütte oder was weiß ich. Dass es dann irgendwie in die Flaschen kommt. Mehr ist es nicht. Also das ist so stark, weißt du, wenn ich da Zaubertricks hätte und einmal so und so was machen würde. Aber wir arbeiten da sehr banal. Wir sind in Summe natürlich groß. Gibt da viel Chancen, aber ich arbeite nicht anders wie ein kleiner Winzer. Die ganze Übernahmetechnik und so, das ist alles wie bei einem kleinen Winzer, nur ist es halt ein bisschen größer bei uns oder ein bisschen automatisierter, dass wir das umsetzen können. Aber meine Güte, das kann ein anderer genauso gut wie ich. Darf man jetzt noch nicht so laut sagen, weil ich habe nur 20 Jahre zum Tun.
Wann hast du jetzt Geburtstag gehabt?
4. August.
Also vor 10 Tagen, alles Gute nachträglich
zum Dankeschön, Geburtstag.
Ja. Cheers. Was haben wir jetzt im Glas?
Ja, jetzt da haben wir die andere Straßenseite. Das ist Ried Brandstadt. Mhm. Vorher Training. Training ist ungefähr 10, 14 Tage vorher als Federspiel gelesen worden. Ried Brandstadt haben wir eben, das war das letzte, was wir gelesen haben, am 8. 9. November. Sehr, sehr leicht, aber das hat ein bisschen mehr Komplexität, ein bisschen saftiger. Das ist auch sehr spannend. Als Riesling, da können wir viel für die Deutschen lernen, da weil es also unterschiedlich ist. Es hat eine schöne gelbe Frucht drinnen und mit dem Pfefferstreu drüber gegangen. Also Zitrus, ein bisschen Limone, aber zeigt einfach sehr, sehr viel Kühle und ist auch sehr leicht.
Mhm. Diese zitrische Frucht, die kommt da mehr raus.
Immer Zitrus mit Pfeffer. Aber einfach, dass man nur mal vorher mal die Akleiten gehabt, das ist die Brandstadt, ganz hinten dazwischen durch war der Training war sicher ein bisschen fruchtintensiver.
Ich muss sagen, das war schon mutig von mir heute zu sagen, ich spuck nicht. Die Frage ist, wer ich jetzt dann wieder heimkomme. Aber wie viele Weine haben wir jetzt da stehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Du kriegst ja noch, das ist auch noch.
Ich fange aber jetzt nicht zum Spucken, ich bleibe jetzt dabei.
Das ist wurscht. Gibt da eh schon deine Fläche. Das ist jetzt grüner Veltliner, schön. Ein Spitzergraben, auch das erste Mal gemacht.
Aber ich finde es ja unheimlich. Also die Lage heißt schön. Weißt du, was so schön ist? Oder?
Genau. Neben der Bruck, aber auch im letzten Zipfel hinten, ist einmal Spur tiefgründiger. Grüner Veltliner braucht ein bisschen mehr Wasser wie Riesling. Durch das ist auch die schön für Veltliner sehr, sehr bekannt. Aber ich finde, das macht so sehr straighte, puristische Weine ohne Fett. Und wenn du so gesagt hast, und Wachau und üppige Weine, und dann trinkst du das und dann sagst du nur mehr üppig, dann schicke ich dir ein Fingerseminar. Nein, wirklich, ich finde das so straight puristisch, das war puristisch, richtig, richtig geiler Veltliner. Und das ist aber auch im November gelesen. Mhm. Viel Zug hinten, einen wunderschönen Grip hinten nachher, glaube ich.
Und diese Würzigkeit. Ja. Trinkst du lieber Riesling oder grüner Veltliner?
Unterschiedlich, vielfältig. Nein, unterm Strich hat mir vielleicht mehr Deutschland-Vergangenheit, weiß ich nicht. Riesling. Ich mag die Säure, bin Säurefetischist. Mhm. Ist der zu sauer, bist du zu schwach, fertig.
Der Roman, glaube ich, trinkt mehr grüner Veltliner, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, ist eh gut. Dann gleicht es sich wieder aus.
Obwohl das bei uns nicht ganz so ins Gewicht fällt. Bei den Flaschen, was wir machen. Nein, ich bin ein ziemlicher Riesling-Fetischist, ja. Ich liebe die Säure.
Ich kann es verstehen, ja. Die gute Säure. Das ist halt einfach das Rückgrat des Weins.
Ja. Aber das macht halt beim grünen Veltliner, dafür ist es halt ein bisschen runder, komplexer, nur vielfältiger. Der Veltliner ist halt bekömmlicher. Weil wir alle nicht mehr so die gesündesten sind, oder ernährungstechnisch oder bewegungstechnisch, ist halt einfach ein Veltliner bekömmlicher, darum hat er so einen riesen Erfolg. Beim Riesling tust du halt schon ein bisschen weh, wenn du ein bisschen mit Säure kämpfst. Aber wir merken wieder, was der grüne Veltliner war, gehypt die letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen. Jetzt kommt der Riesling schon immer mehr wieder zurück. Die Leute suchen dann wieder mal eine Alternative. Es ist halt, macht, 15 Jahre über Veltliner gesprochen worden,
macht es ist sie, gut und schön, aber. Macht sie Piwi eigentlich, ja?
Das ist ein Lieblingsthema von mir. Nein. Ich weiß nicht, da in der Hinsicht, da bin ich vielleicht konservativ, ich weiß es nicht. Kennen mich da draußen jetzt ein paar Schlagen. Nein, bin ich ein Freund. Klar, du hast weniger Pflanzenschutz und Öko und nachhaltig und hin und her, war das interessant. Aber Piwi, da ist ein fremdes Blut drinnen, das sind nicht die klassischen Sorten. Solange organischen oder biologischen Weinbau mit klassischen Sorten, die wertiger sind, besser sind, machen kann, passt es. Ich bin jetzt auch nicht der Guru, der sagt, okay, ich bin hier, um die Welt zu retten, was in 50 Jahren ist. Weil was, ich habe den Weg noch der nächsten 50 Jahre, da kann ich jetzt nicht umstellen, was vielleicht einmal in 50 Jahren zählt. Derzeit funktioniert es noch, sehr gut sogar. Weiß ich nicht, da tue ich mir ein bisschen schwer. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, ein Plastik, chinesischer Plastik, kopierter Plastik-Mercedes.
Also ich schau mal, ich verstehe deinen Gesichtspunkt total und ich verstehe ja, dass das jetzt für die Domäne auch nicht unbedingt passt.
Das ist ja, du musst ja...
Genau, aber schau mal, jetzt so 95% der Weine da draußen, das ist halt wirklich Masse. So, die pflanzen ihre internationalen Rebsorten und das ist wirklich viel Masse, viel Ertrag, Millionen von Flaschen. Und wo ich mir denke, okay, diese Geschmacksprofile, die du da erzeugen, das kannst du mit der Piwi-Sorten auch machen.
Genau, nein, du hast schon absolut recht, es sind immer unterschiedliche Ansprüche. Ich glaube einmal, auf der Gleiten, am Kellerberg, am Singerriedel, auf der schönen Training, was man da immer, haut das mit einem Piwi nicht hin. Da brauche ich noch echte Sorten, sage ich jetzt. Auch mit dem Mehraufwand natürlich im Weingarten draußen. Du sagst, es gibt so eine Vielfalt, da gibt es schon genug. Und es gibt einen Blütenmuskateller, der mutzduftig ist. Sauvignon Gris, und da gibt es verschiedenste Sorten, die vielleicht nicht so schlecht sind. Aber ich tue mir schwer und es ist eh nicht ganz harmonisch. Ne? Also auf der einen Seite haben wir das DRC in Österreich und in Deutschland ein Thema. Jetzt kommen sie auch mit Klassifizierungen daher, wo jetzt nicht mehr der Freund bin. Ich unterscheide auch keine Menschen. Und ich mache den einen schlecht und den anderen besser, aber das ist ein eigenes Thema. Sollte gelernt sein, was gute Reden sind, brauche ich keine Anzeichen hinschreiben. Aber es ist so nebenbei. Schreien jetzt, sind die Letzten, was eingeschlafen sind, sind wieder munter. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich also die Naturweinwelle und da wird auch viel so hineingepackt, oder ob das Cuvées sind oder das, weil das sind individuell, du verlierst und reduzierst dich natürlich sehr stark, auch bei einer Maischegärung, sehr, sehr intensiv. Da macht das dann einen gewissen Sinn und das wird auch wichtig, aber das heißt, wir sind dann an so einer Weggabelung, die einen dann, wie es wollen, und es ist eh alles wurscht, was ich auch nachvollziehen kann. Das andere ist halt das klassische, sagen wir dann Oldschool oder nicht. Ich trinke beides gerne, weißt? könnte man dann noch prozentuell abwiegen, da bin ich mehr bei den Lagen wiederum. Aber das ist schon eine spannende Richtung, wo geht die Zukunft hin? Wir vielleicht, was wir da jetzt trinken, das ist mehr unser Stil, ein Junge, der auf die Welt kommt und Wein trinkt und der kann auf alles zugreifen, der verkostet vielleicht wieder ganz anders. Das muss aber in mein Schädel auch noch rein. Darum weiß ich es nicht ganz genau, wo die Reise hingeht in diesem Bereich, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber ja, ja, ich habe gerne Originale.
Hast du, ich meine, ihr macht einen bombastischen Job. Wahrscheinlich die beste Genossenschaft für Weißwein weltweit. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, ist so. Aber gibt es jetzt aus deiner Sicht, hast du noch irgendwelche Ziele? Oder sagst du, darauf arbeitest du noch hin? Oder ist alles gut so und du machst halt einfach so dahin?
Nein, nur so einfach dahin arbeiten tust du nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Natürlich, vorrangiges Ziel ist 100% Organic. Schauen wir, wie lange das noch dauert. Und das ist nicht so einfach, müssen wir ehrlicherweise reden, weil wir halt von vielen Leuten abhängig sind und manche sind da jetzt nicht so.
Was ist deine größte Herausforderung, da wirklich dieses Ziel zu erreichen?
Die Umsetzung, dass man 100%ig haben. Bald einmal, weil dann kann ich wieder alles in einen Topf schmeißen und ich muss nicht irgendwie parallel fahren, was natürlich logistisch auch, kommst daher ziemlich...
Wenn man sich da im ja, wenn du jetzt wirklich dann sagst, okay, du willst dieses Ziel, ist ja irgendwo ein Idealismus, 100%, vielleicht langer 90% auch, ist es dann vielleicht so, dass man sagt, okay, man muss jetzt vielleicht von den restlichen 20%, die wir wirklich nicht mitziehen können, trennen, dass man dieses Ziel erreicht?
Also, wir wollen alle in ein Boot mitnehmen. Und das kann jeder frei entscheiden, was er möchte. Aber die Geschichte hat auch gezeigt, dass für vieles oft die Zeit noch nicht reif ist. Und es gibt natürlich dann irgendwann einmal so eine Gruppendynamik, wo man auch schlauer werden kann. Und vielleicht die jetzt noch starke Skeptiker sind, vielleicht schaut die Welt auch schon in 5 Jahren anders aus. Vielleicht kriegst du es auch arbeitstechnisch anders hin. Was, ich bin der guter Dinge, da muss man das alles ein bisschen relaxen und unabhängiger sein. Aber das war ein sehr, sehr wichtiges, fokussiertes Ziel, weil das einfach die Basis von meiner Warte ist, um ein Weingut erfolgreich in die Zukunft zu führen. Das ist ein wesentlicher Teil. Und was sonst noch kommt, frag mich nicht. Ich weiß vielleicht nicht. Heißt ja nicht, dass man gescheiter werden kann, oder? Und ich will es da nicht mit so viel Ostereiern also anfangen oder mit viel Vasen.
Was ich da Asser her, ist ein Mensch, der extrem bodenständig ist und seinen Job macht und genügsam ist und sich einfach freut, wenn am Ende des Tages oder Jahres ein geiler Jahrgang rauskommt. So, wenn man so ist, wenn man
relativ... Nein, ganz so ist es nicht. Ganz so ist es nicht. Nicht? Das war zu einfach, wenn ich so genügsam bin. Ich finde es sympathischer, wenn du es so nach außen darstellst und du musst eben mit der Genügsamkeit und Geduld sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei gewissen Sachen, dass es funktioniert, haben wir über das Fundament schon geredet, über Geduld haben, das darf man nicht vergessen, weil ich auch schon Fehler gemacht habe. Aber du brauchst keine Angst haben, ich habe noch sehr, sehr viele andere Ideen im Kopf. Also, aber wichtig ist auch, dass man das versteht und zur richtigen Zeit bringt, weil wir möchten ja nicht andere vor den Kopf stoßen. Das ist oft eine Riesengefahr. Also ja, da muss man vielleicht schon ein bisschen Bescheidenheit zeigen.
Das ist eine Riesenverantwortung.
Und alles, was man da was an Ideen hin und her schwirrt, das macht das Leben nicht unbedingt einfach. Es macht es interessanter, es macht es spannender, logischerweise. Aber das meistens auch mit mehr Arbeitsaufwand wieder zu tun. Ne? So ein ganzes ist einmal so gemütlich. Die nächsten 5 Jahre dahin leben kannst, war auch schön, aber da fehlt halt ein bisschen was. Aber alles zur richtigen Zeit und wenn man wie was macht, also es müssen ja gewisse Leute folgen können. Ne? Du wirst ja auch in den letzten 5 Jahren extrem weitergebildet haben, was du da an Erfahrung gesammelt hast. Ich möchte nicht wissen, wie viel in deinem Freundeskreis sagen, du hast dann Vollgläscher, seitdem du unterwegs warst. Ne? Oder in deinem erweiterten Kreis, die das einfach so nicht mehr verstehen, wie du jetzt tickst. Ne? Da muss man halt ein bisschen... Und weißt, ich bin vor den ganzen super Winzern, die da draußen...
Schau mal, ich bin ein extremer Einzelgänger. ich mache einfach mein Ding und meine wirklich engen Freunde kannst du an einer Hand abzählen.
Das ist bei mir ähnlich. Bei mir kannst du nicht brauchen.
Ja.
Aber ich arbeite in einer Gemeinschaft. Ja. Und das ist ja dann, also als Einzelkämpfer würde ich da, könntest du nichts in der Wachau bewegen. Du hast die Domäne Wachau, was ein großer Verband, ich bin auch noch in der Vinea tätig, als Gebietsverband. Da brauchst du schon ein bisschen Geduld und alle ticken nicht so wie du. Und ich hätte vieles anders und schneller und bla bla bla. Aber es funktioniert ja nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob ich immer recht habe.
Das stellst du spätestens dann fest, wenn du das gemacht hast.
Ja. Aber in der Gemeinschaft natürlich wird alles ein bisschen mehr hinterfragt und zerpflückt, vor allem einmal. Und das dauert halt länger. Ne? Ja. Also, du nimmst ein bisschen Tempo raus. Aber dafür hast du dich auf eine Gemeinschaft eingelassen. Sonst musst du sagen, okay, ich bin Einzelgänger oder ich mache mein eigenes Ding oder was. Und
dann tue du musst mir jetzt einmal das nochmal erklären, weil es gibt ja dieses Weingut Frischengruber. Mhm. Ich dachte immer, das wärst du. Deswegen habe ich dich auch gefragt, ob ich dich auch...
Genau, ja.
Erklär mal das bitte.
Na, Frischengruber, ganz einfach, Georg Frischengruber, ist mein Bruder, das ist Familienweingut, wo ich heraus stamme, wo ich immer hackeln habe dürfen und was mein Vater bis vor einigen Jahren geführt hat und mein Bruder dann übernommen hat. Das heißt, ich bin dann in das Angestelltenverhältnis gegangen, in verschiedenen Betrieben, in die Domäne, wir waren früher ein bisschen kleiner aufgestellt und mein Bruder hat das... in die hohen Sphären geführt. Mein Bruder ist um 11 Jahre jünger.
11 Jahre?
Jünger, ja.
Echt? Der ist ja jünger wie ich?
Ja. Schaut aber wieder aus. Hoffentlich her dazu. Ja,
der wird schon mehr gearbeitet haben wie ich.
Nein, der macht das gut. Mein Vater ist um 20 Jahre älter wie meine Mutter noch weniger. Doch jetzt irgendwann einmal einen internen Family Crash geben. Das macht auch keinen Spaß, wenn bis 40, 45 warten musst, dass du meinen Betrieb übernehmen kannst, weil du willst ja ein bisschen investieren, das machen. Und das, ich liebe die Weine, die mein Bruder macht.
Ja.
Saufe ich sehr oft und sehr gerne. Macht das super geil.
Bin extrem stolz. Beschreiben, was zeichnet er aus?
Er gehört zu den besten Wachauer. Er ist sehr ähnlich wie wir oder die Philosophie, also sehr straight, sehr geradlinig, sehr puristisch, kühle Frische. Und da freue ich mich, ja, macht mein Bruder. Ich glaube, die Domäne Wachau gehört dazu. Ich liebe ja Weingut Prager. Macht super geile Sachen. Alzinger Leo. Aber wie gesagt, das
gibt's überhaupt ein Weingut, was du sagst, der macht einen kompletten Bullshit? Was sagst, was ist das? Das tanzt so völlig aus der Reihe. Also, du musst jetzt keinen Namen nennen. Aber gibt's sowas?
Nein, es gibt schon das eine oder andere Weingut, was du ab und zu probierst, und denkst, ein bisschen Weiterbildung und ein bisschen Know-how und es genügt nicht nur, dass der Wein besser ist wie der Nachbar aus der eigenen Sicht und viel Weine verkosten, rechtsrum, überall, das ist schon sehr wichtig. Und wenn es Weingüter gibt, die aus der Reihe tanzen, also im Positiven, ganz anders, macht es ja viel attraktiver und viel spannender. Ich sage jetzt nur von der Vogelweide zum Beispiel, die da so sehr stark in dem Natural-Bereich drinnen sind, ganz was anderes. Machen individuelle Weine, keine Herkunftsweine. Das ist auch geiles Zeug. Das war traurig, wenn die da nicht da wären.
Ja.
Und das muss man. Nein, ich kann nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, weil das würde mich selber ein bisschen primitiver darstellen, wenn ich das nicht verstehen würde, was da draußen auf der Welt los ist. Und wie gesagt, es hat sich verändert, die Leute trinken anders. Ich trinke auch anders. Bin für neue Sachen, viel mehr zum Hauen, einmal was probiert. Klar, gibt's auch. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe schon so viel Bettnetz getrunken oder probiert, wo ich nicht glücklich bin. Das macht halt jeder. Da ist halt auch vieles, was mich jetzt nicht wirklich so anspricht. Aber nein, für jeden Stil, der gut gemacht ist, wo man Idee dahinter hat, bin ich offen.
Geil. Ja, ich glaube, es war jede Menge Mehrwert mit dabei, von Top 5, Top 3, deine eigenen Einschätzungen. Wir haben viel reflektiert, wir haben viel getrunken. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Und ich möchte am Schluss nochmal hinweisen, liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt von all dem, was wir gesprochen haben, nichts verstanden habt und was ihr sagt, Mensch, was ist denn der Terroir, was ist denn eine Reinzuchthefe, was macht diese überhaupt aus, wenn ein Wein in einem unterschiedlichen Herkunftsgebiet wächst, was ist eine GU und so weiter, dann kommt auch am 27. August um 19 Uhr in die Masterclass mit mir und Rosa Besler. Das ist wirklich eine Weinakademikerin, die aber unfassbar viel Erfahrung hat und das wirklich toll rüberbringen kann. Ihr findet den Link in den Shownotes, meldet euch da einfach an zur Masterclass und dann sehen wir uns am 27. August live und in Farbe und holen da wirklich jeden ab, wo ihr sagt, okay, wie starte ich wirklich mit Wein durch? Und dann, wie gesagt, in diesem Live-Talk gibt es einige Überraschungen, einige Möglichkeiten, da auch dann weiterzumachen und sich einfach zu informieren, um das Thema Wein wirklich aufs nächste Level zu heben und für sich wirklich ja, genussvoll zu entfalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.